ARD. Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Hochzeit von Stefan Mross und Anna-Karina Wojcik.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Kalscha Candela Leaks.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Too many tabs. Hallo und herzlich willkommen bei Too Many Tabs, eurem Lieblingspodcast in der ARD Audiothek. Hier treffen sich jede Woche am Mittwoch mein geschätzter Kollege Miguel Robitzky und ich, Caro Worps, und zusammen schließen wir unsere offenen Tabs und die besprechen wir hier und darüber wird ausgiebig gegackert und sich des Lebens gefreut, meistens jedenfalls. Hallo Miguel.
Hallo Caro und auch hallo an die Too Many Tabs Community da draußen. Es gibt von mir ein herzliches Freunde der Weisheit auch an euch.
Freunde der Weisheit, das ist neu.
Ja, das habe ich geklaut von Jürgen Wiebeke vom WDR5 Philosophischen Radio. Das habe ich gestern Abend zum Einschlafen gehört. Das höre ich hin und wieder mal, um so ein bisschen
zum
mir selber vorzugaukeln, dass ich irgendwie schlauer bin, als ich tatsächlich bin. Und ich habe einen kleinen privaten Gossip über Jürgen Wiebeke, den ja bestimmt alle interessiert, von einem WDR-Volo zugetragen bekommen. Und zwar, dass Jürgen Wiebeke immer barfuß moderiert.
Ach. Wie du.
Wie ich. Und deswegen habe ich heute keine Socken und keine Schuhe an.
Ja.
Und wollte das jetzt mal probieren mit der Jürgen-Wiebeke-Methode. Wie gefällt es dir?
Wolltest du dich hier anpassen an die stinkige Umgebung hier in unserer Box?
Ich nenne es, ich möchte philosophischer sein.
Ja, du bist geerdet im Prinzip.
Ja.
Mit dem Barfuß am Teppich.
Ja, und das muss man ja auch mittlerweile, weil es sind ja einfach schwierige Zeiten, in denen wir hier unseren fröhlichen Podcast jede Woche machen
ja,
wollen.
Ja, wir haben es letzte Woche am Anfang der Folge schon gesagt, dass sich im Moment irgendwie alles ganz komisch und ernst anfühlt, weil im Moment so schnell hintereinander so viel Scheiße passiert. Und so ging es ja diese Woche auch weiter mit dem Thema der Woche, mit der Abstimmung im Bundestag. Habt ihr eh alle mitbekommen.
Brandmauer ist fast gefallen. Gerade als wir die Podcastaufnahme angefangen haben, kam die Eilmeldung, der Gesetzesentwurf wurde abgelehnt vom Bundestag, aber trotzdem beschäftigt uns es natürlich. Wir sind eigentlich nicht das Podcast-Format, was jetzt hier jede Woche frische Eilmeldungen und die Nachrichtenlage für euch sortiert. Aber wir können uns nicht davon freimachen, dass uns das natürlich auch beschäftigt und unsere Stimmung beeinflusst.
Wir nehmen jetzt Freitag auf, wer weiß, was bis zur Ausstrahlung am Mittwoch dann noch alles passiert.
Caro, mir ist was Peinliches passiert. Ich habe dir noch nicht davon erzählt. Ich dachte mir, ich nutze jetzt mal den Moment. Und zwar, wir haben ja einen kleinen Side-Hustle noch. Neben unserem Podcast Too Many Tabs und neben unseren Aufgaben beim ZDF-Magazin haben wir ja so eine kleine Sketchbühne mit anderen lustigen Leuten uns zusammengeschustert.
Aktuell im Ensemble Magnus Paul, der war auch schon mal bei uns, war unser allererster Podcast-Gast bei Too Many Tabs. Susi Bums ist dabei, unsere liebe Kollegin Lea Sartoris ist dabei mit wechselnden Hosts und das Ganze heißt eine Show halt. Das ist mal ein kleiner Werbeblock hier.
Ein bisschen, genau, können wir ja mal ein bisschen Werbung für machen, aber darum soll es eigentlich nur so Ding gehen in meiner Geschichte. Da proben wir ja gerade die letzten Wochenenden viel unsere Sketche für unsere Shows, die, wenn der Podcast erscheint, ist die eine schon gelaufen, die andere ist am Donnerstag, also quasi morgen, wenn der Podcast erscheint.
Vielleicht gibt es da ja auch noch Tickets.
Vielleicht gibt es auch noch Tickets, ist ja auch egal. Jedenfalls müssen wir da Texte auswendig lernen und ich bin letzte Woche durch den Mediapark in Köln spaziert, um Texte zu lernen. Und wir sprechen dann ja immer so Sprachnachrichten auf, wo wir die Texte vorlesen, dann habe ich die auf den Kopfhörern drauf und höre das so lange und spreche die laut mit, bis ich die dann kann. Und weil ich da schon die ganze Zeit so in der Stube gehockt habe und die gelernt habe, dachte ich mir, ich gehe jetzt mal spazieren, höre dabei unser dummes Gebrauch Rabbel und lerne die Texte.
Und faselst den Text quasi laut im Park vor dich hin.
Richtig. Und da wanderte ich also umher und wir haben so ein Sketch, da geht es so ein bisschen um so altbackene Jugendsprache, so alte TKKG-Wörter. Und ich laufe durch den Mediapark und sage so Sachen wie: Mist, Kiste, Leute, verdammt, der Direx, schnell, hört auf zu sabbeln und nehmt die Beine in die Hand, sonst gibt es hier ein totales Tohuwabohu. Und dann sagst
Kratz
du sowas
die Kurve,
wie,
Leute. Ja, genau. Verflixt und zugenäht. Erde an Miguel.
Abmarsch. Und dann, also lauter solche Sachen, fasel ich vor mich hin. Und dann in der Sekunde taucht plötzlich von links ein Kopf einer Person auf. Und zwar war es folgende Person. Es war
ARD.
So, und du lachst jetzt schon.
Im Park.
Im Park. Also es ist, wie würdest du die beschreiben vielleicht? Mir fällt es gerade ein bisschen schwer.
Ohne den Namen zu sagen.
Es ist keine Person der Öffentlichkeit.
Es ist eine Person in der Medienbranche. Eine wichtige, eine einflussreiche, wichtige Person, die hinter den Kulissen der Kölner Medienbranche sehr aktiv ist.
Ja.
So würde ich es jetzt mal beschreiben.
Und eine Person, von der man gerne so respektiert werden möchte.
Auf jeden Fall.
Und also die auch so eine gewisse Autorität ausstrahlt und wo man jetzt nicht in einem peinlichen Moment erwischt werden möchte. Und ich war quasi völligst verdattert, weil ich derart konzentriert war und in meinem Text drinne, dass ich so überrascht war, dass mir dann ein Stöpsel aus dem Ohr gefallen ist, den ich versucht habe so aufzufangen. Und so war, hallo. Und habe so wie so eine kleine Schuljunge dagestanden und habe natürlich die ganze Zeit gedacht, hat die das jetzt gehört, was ich da vor mich hingeprabbelt habe? Miste Kiste, Leute, der Direx. Und sie sagte nur, du bist ja am Telefon. Tschüss, Grüße an Caro. Und das habe ich, diese Grüße habe ich dir jetzt hiermit bestellt. Also es war mir alles hochnotpeinlich. Ich bin quasi gar nicht dazu gekommen zu erklären, dass ich gerade nicht Miste Kiste, Leute, der Direx irgendjemandem am Telefon
aber
durchgegeben
habe. Aber so telefonierst
habe.
Du doch immer.
Oh, mir war das, ich hoffe nur, dass sie nicht gehört hat, was ich gesagt habe und denkt, ich rede so privat, sondern wirklich nur...
Scheibenkleister Caro, du bist schon wieder zu spät zur Aufnahme.
Ja, wirklich. Naja, ich sollte dir nur die Grüße bestellen, das habe ich hiermit getan. Ja.
Eine köstliche Anekdote. Slay.
Slay. Ja, Miguel, in diesen dunklen Zeiten, da muss man sich natürlich ein bisschen ablenken mit Quatsch und mit sinnlosen Recherchen im Internet. Und ich muss sagen, mein aktueller Go-To-Abschalte-Place ist das Dschungelcamp.
Meine auch!
Ich habe es jetzt viele Jahre nur so ganz sporadisch geguckt, weil ich nicht mehr so richtig Bock hatte und irgendwie, weil ich eh immer die Hälfte skippen muss, wenn irgendwelche Eingeweide oder Spinnen im Bild sind. Aber dieses Jahr bin ich irgendwie richtig hooked und jeden Abend dabei.
Das freut mich, weil unser Chat da auch ein bisschen glüht. Wir chatten ja da so ein bisschen und ich bin ja eh, haben wir ja bei unserer Camping-Folge schon besprochen, immer noch so, hänge noch am Dschungelcamp, obwohl es selber ein bisschen hängen geblieben ist. Es stimmt schon.
Ja,
es ist das älteste Reality-Format, was so auf Ekel und so ein bisschen diese Dynamics setzt und es ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich gucke es trotzdem immer noch gerne und fiebere mit, was jetzt bei Sam Dillon und Alessia Herren abgeht. Wir sind so ein bisschen Sam Dillon und Alessia Herren der ARD-Audiothek,
ja,
kann
Fall.
Es sein?
Ich liebe Alessia Herren. Ja. Offenlegung. Ich finde sie extrem unterhaltsam. Es ist ja heute, wie gerade schon gesagt, Freitag und es kommt erst am Mittwoch diese Folge. Also wir wissen nicht, was da top aktuell in den nächsten Tagen passiert, aber Stand jetzt...
Ist ja immer tagesaktuell.
Stand jetzt bin ich großer Alessia Herren-Fan.
Aber sie war nicht sehr nett im Sommerhaus der Stars, aber jetzt im Dschungel
ja,
ist sie sehr
sie nicht
konkret.
Verfolgt.
Ja, aber das muss man schon nochmal dazu sagen vielleicht.
Ich fand auch am Anfang Jürgen Hingsen mega... Muss ich sagen, aber der hat sich extrem verscherzt, als er ungefragt mit Maurice dieses Allgemeinwissensquiz gemacht hat. Hast du das
ja,
gesehen?
Ja, das habe ich gesehen.
Das tat mir so leid, wo er gefragt hat, wer ist Dali? Wann war der Westfälische Frieden?
Ja, aber das fand ich eine gute Storyline auf jeden Fall, weil das war so ganz klar verteilt. Es war mal was anderes als ein Streit um diese Prüfung oder diese sonstigen Streits um Essensverteilung, sondern es war mal ja eine neue Art von Storyline und es war so ganz eindeutig so Intelligenz gegen emotionale Intelligenz, weil der andere war ja so vom Bauch Gefühl und von wie man mit Menschen
der arme
umgeht,
Maurice.
Der quasi diese Wissenslücken, Allgemeinbildungsabfragen da abgehalten hat, weitaus überlegen, was so das Zwischenmenschliche anging.
Ja, und hat ganz doll geweint, es tat mir total leid. Also ich muss sagen, Maurice, ich weiß auch nicht, was er sonst so alles in seinem Laufe seiner Reality-Karriere gemacht hat. Wahrscheinlich ist da auch das ein oder andere Problematische dabei, aber der hat bei mir sehr gewonnen, Sympathiepunkte in diesem Dschungelcamp. Ja, und ich fand auch bei Jürgen Hingsen, das war so richtig der Versuch, sich abzugrenzen, also irgendwie so intellektuell zu wirken, während alle anderen im Dschungel ja viel dümmer
die doofen sind.
Während er da einfach mit drin sitzt, aber er muss halt auch die Krokodilpimmel essen.
Ja.
Also so ganz funktioniert das so nicht, wenn man da einfach dreimal Dali sagt, dass man dann irgendwie was Besseres ist als die anderen.
Zu 100%, aber ich fand das dann trotzdem recht stark und deswegen mochte ich diesen Streit auch so, weil er sich dann ja doch recht ehrlich entschuldigt hat. Erst so ein bisschen knapp, er war nur so, ich hab da übertrieben. Ja. Und dann aber später gab es nochmal ein Gespräch und dann hat er auch gesagt, dass er so ein bisschen väterliche Gefühle für den hat und meinte, dass er ihm da auch aufzeigen wollte, er ist jetzt ein Vater, der eine Familie hat, eine Lebensaufgabe und da muss man sich ein bisschen um sich selbst kümmern. Also es wurde alles ein bisschen komplexer aufgefächert. Aber es macht alles, ich finde auch, es ist eine sehr unterhaltsame
Staffel.
Es macht Staffel.
Spaß. Ein weiteres Negativ-Highlight war für mich auch Jörg Dahlmann in seiner Tinder-Ära. Zitat. Ich habe rumgewischt wie ein Irrer. Das war für mich wie Frühstück und Abendessen. Hat er wohl Tinder-süchtig gewesen. Und da fiel der Satz, da werden mir Frauen aus der Region angeboten.
Mhm, angeboten.
Angeboten. Die werden ihm angeboten und er kann da wischen und das macht ja Spaß.
Ja.
Und was ich auch ganz stark fand von ihm, Statement, Schwule sind tolle Menschen und in der Regel mögen sie Schlager.
Ja. lügt er.
Er liebt ja Schwule. Ja. Aber er war extrem sauer. Ich glaube, Anna-Karina oder so hat sie ihm gesagt, dass sie dachte, er sei auch schwul. Hat Jörg gesagt, jetzt redet er 3 Tage nicht mit ihr.
Ja.
Aber Schwule sind ganz toll und die sind auch ganz zart und die muss man mal viel in den Arm nehmen. Pierre hat das Ganze dann aber ganz gut eingeordnet, der selber homosexuell ist und dann in den Talking Heads die Gelegenheit hatte zu sagen, dass man das jetzt so nicht mal unbedingt sagen muss.
Dass da auch viel Klischee-Denken noch vorhanden ist. Ja, also Dschungelcamp
unterm
ist
Strich,
nach wie
Schwule
vor,
sind Menschen.
Schwule sind Menschen und das Dschungelcamp ist nach wie vor da, wo es immer war. Es ist highly problematic, aber man guckt trotzdem hin. So
man
ist
beobachtet
es nun mal.
Die Taktiken, die verschiedenen, in den ersten Tagen schon möglichst viel emotionalen Ballast abladen.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Möglichst viel Wein, damit man nicht in die Prüfung gewählt wird. Das ist meine Theorie.
Nee, meine Theorie ist, dass man sich mittlerweile vornimmt, ein persönliches Trauma zu erzählen, weil
das
man damit dann ein paar Tage füllen kann, Sendezeit bekommt. Aber ich habe es diesmal irgendwie vorausgesehen, dass die das alle zu früh gemacht haben. Das war nämlich schon in Folge 2. Da haben alle schon geflennt und haben schon irgendwie von ihren traumatischen Beziehungen zu ihren Eltern erzählt.
Drogenvergangenheit. Trennungen.
Trennungen, irgendwie, ja, sämtliche Sachen.
Abwesende Väter.
Und das ist zu früh, Leute. Ihr braucht Material für Woche 2.
Ja, die haben es alle in den ersten 3 Tagen rausgehauen. Aber ich habe den Verdacht, dass das
der
so ein bisschen...
Der Glöckler-Fehler. Das hat er auch gemacht.
Aber guck
damals.
Mal, die werden alle nicht in die Prüfung geschickt, weil die Leute Mitleid haben. Und Sam erzählt halt nichts Persönliches, aber redet halt schlecht über jede einzelne Person und der muss immer in die Prüfung.
Ja, also Sam vielleicht ist ein Kaliber für sich.
Vielleicht ist das auch Taktik.
Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt jede Staffel Dschungel geguckt, ich könnte langsam Leute davor coachen, wie man zum König oder zur Königin wird.
Die Gail Robitzky-Dschungelschule.
Wirklich, die Masterclass. Ich kann da die Masterclassen und dann kann ich sagen, Leute, diese Geschichte ist sehr gut, aber erst in Woche 2. Oder am Ende anteasen der Woche 1, wo man ja noch nicht rausgewählt wird, dass da noch was schlummert. Ich habe noch eine Geschichte und dann wird man weitergewählt, damit man die noch erzählen kann.
Pass auf, hör mal zu. Mit der Geschichte, da gehst du dann, die erzählst du, aber vor der Kamera neben dem Klo.
Ja.
Und da siehst
Tag 6 erst.
Tag 6, wartest du Dämmerung, Kamera neben dem Klo und dann stellst du dich so und erzählst das so. So machst du das dann, weil du dich da auskennst wie in deiner eigenen Wohnung.
Genau, ich kenne mich im Dschungelcamp aus wie in meiner eigenen Wohnung. Das ist zu 100% korrekt. Und ich kann genau sagen, welche Geschichte am Lagerfeuer mehr hittet als jetzt da hinten bei dem hier Dümpel oder beim Waschbecken.
Pass auf, dem machst du mal Schlafentzug.
Ja.
Den lässt du mal 4 Nächte nicht schlafen und dann droppst du die Geschichte mal in der Dusche. Und dann guck, was passiert.
Und man muss auch manchmal Ass zeigen.
Ja.
Das muss man auch in der Dusche.
Ja, das stimmt. Ja, also das Dschungelcamp ist ein Kosmos für sich. Aber es gibt eine Person, die so ein bisschen untergeht im Dschungel. Und das ist Anna-Karina Wojcik. Und dabei finde ich, hat sie eigentlich die interessanteste und ja auch für mich sehr faszinierende Backstory. Und deshalb habe ich gedacht, da können wir heute in meinen Tabs einfach ein bisschen eintauchen in die Welt des Schlagergossips.
Ja, weil Schwule lieben Schlager, ne?
So ist es. Und für die nicht im Thema Dschungel und im Thema Schlager zu Hause sind, how dare you? Ich führe euch ein. Anna-Karina Wojcik, Sängerin. Der erste Satz in ihrem Wikipedia-Artikel ist schon super mystisch. Wojcik entstammt einer Familie, die seit 300 Jahren das Puppenspiel betreibt.
Nein.
Puppenspieler-Dynastie. Anscheinend.
Ach, cool.
Sie wurde bekannt durch die Castingshow Deutschland sucht den Superstar. Sie ist 2011, da ist sie 8. geworden. Sie war also in dieser denkwürdigen Staffel mit Pietro und Sarah. Da habe ich gerade noch so DSDS geguckt. Und da hat sie nämlich während der DSDS-Dreharbeiten auch Marco Lombardi, den Bruder von Pietro Lombardi, kennengelernt und war mit dem 3 Jahre zusammen. Fun Fact, wusste ich nicht.
Das wusste ich auch nicht. Ich wusste gar nicht, dass sie bei DSDS war, bis sie da jetzt im Dschungel nochmal ihre Biografie in der ersten Folge so ein bisschen zusammengefasst haben.
Ja, neulich war sie ja auch in der ersten Staffel Die Verräter auf RTL. Das habe ich auch sehr, sehr gerne geguckt. Da hat sie gewonnen. Zusammen mit ihrem guten Freund, für mich auch ein absolut mystischer Charakter, Schlagersänger Vincent Groß.
Also der hier mit
ich
dem Trinkgold, Gold,
das
ist kein Witz.
Aperol Spritz. Genau, auch bekannt aus Ich trink Uso, was trinkst denn du so? Kalimera, Kalispera, Kalinichta. Und den Song über Glühwein.
Also hat immer Getränke.
Vincent Groß USP sind Songs über Getränke.
Oh Gott, ich bin gerade völlig erschrocken, dass das so aus dem Stegreif bei uns beiden funktioniert.
Das ist einfach drin.
Aperol Spritz.
Ja, und mit dem ist Anna-Karina wohl auch ganz dicke. Sie selbst ist natürlich auch sehr musikalisch, da können wir mal reinhören. Ich bin zum Beispiel absolut begeistert von ihrem Songtitel Mein Herz ist doch kein Hotel.
Mein Herz ist doch kein Hotel und ich bin auch nicht all inclusive.
Hammer, diese Texte, die gehen ins Ohr.
Die hitten Und bei Mein Herz ist doch kein Hotel sind wir auch eigentlich schon beim Thema. Denn Anna-Karina Wolczak kennt man vor allem daher, dass sie von 2016 bis 2022 mit Schlagersänger Stefan Ross verheiratet war. Und die beiden waren eben auch als Traumschlager-Paar-Gesangsduo gemeinsam auf der Bühne. Und es gibt da einen Clip, das muss wohl rund um ihr Kennenlernen muss der zustande gekommen sein. Und ich brenne schon seit langem darauf, dir diesen Clip mal zu zeigen. Mhm. Da sind die beiden noch nicht offiziell ein Paar. Da ist Anna-Karina zu Gast bei Stefan Ross Show immer wieder sonntags, die er ja seit Jahrzehnten schon in der ARD moderiert. Ja, Anna-Karina ist zu Gast.
Wo es auch eine scheußliche Puppe gibt übrigens, die, glaube ich, eine Ameise sein soll.
Ja, da gibt es einige Puppen und das ist auch Thema Horror. Jetzt in diesem Clip.
Ah, okay, Horror.
Anna-Karina ist zu Gast als Sängerin und Puppenspielerin. Mhm. Und das wird ja immer live aus dem Europa-Park in Rust übertragen. Und sie hat sich da was einfallen lassen. Und du kannst es jetzt einfach genießen und vielleicht beschreiben, was du siehst. Ich hoffe, du kennst es noch nicht.
Also, ich würde sagen, schau doch einfach mal selbst. Denn eine Puppe habe ich noch vergessen.
Ach nee, oder?
Das ist mein kleiner Stefan.
In den hast du dich verliebt. Ja. Das bin ja ich.
Das bist du.
Es ist Stefan Ross als Marionette.
Mal, ist der nicht
ja.
Süß?
Und es sieht erschreckend nicht nach Stefan Ross aus.
Und der darf jetzt dann bei euch auch mitspielen?
Ja, der spielt bei uns mit und der hat sogar die ganze Zeit unter meinem Bett geschlafen.
Hä?
Ja. Oh.
Das ist schön, da freuen wir uns.
Ich hab mich da immer erschreckt.
Ich hoffe auch, dass du brav warst mit der Anna-Karina.
Ja,
na?
Er
wunderbar.
War ganz brav.
Ja,
immer,
das ist schön.
Ja, muss ich sagen.
Und die geht jetzt zu euch ins, quasi ins Theater?
Die kommt zu uns, aber darf ich die dir nochmal abnehmen?
Ja.
Mhm.
Also Anna-Karina kommt herein mit der Überraschung für Stefan Ross. Es ist ein kleiner Marionetten-Stefan Ross.
Es geht zu Herzen.
Es geht zu Herzen und das ist noch nicht alles.
Lieber Stefan, kleiner Stefan, du bist für uns ein toller Mann.
Was reimt sich auf Mann?
Ein Mann, der einfach alles kann.
Ah ja.
Wo fang ich an?
So, und ich skippe jetzt weiter forward, weil am Ende kommt es dann zu diesem Moment, wo Stefan Ross den Tränen nahe vor Anna-Karina sitzt mit der Puppe,
von
sich selbst.
Die aber auch ein bisschen aussieht wie Florian Silbereisen. Also es könnte eigentlich jeder Mann mittleren Alters
ja,
sein.
Ja, in Lederhose. Also auf seinem Schoß hat.
Sieht auch ein bisschen aus wie Gerhard Schröder von Hurra Deutschland früher, vom
ja.
Steuersong.
Guck mal hier.
Ich gefiel dir dieses Lied, wir haben dich lieb.
Und mir gefällt auch gar nicht, wie nah immer dieser Kopf von dem Mini-Stefan auf Rockhöhe ist bei Anna-Karina.
Ja, ja.
Der kleine Stefan hat Upskirting gemacht. Naja, kurz darauf, das war so überwältigend für Stefan Ross, diese kleinen Puppenvorstellung von Anna-Karina, dass es kurz darauf offiziell war. Die beiden waren ein Paar. Und ein neues Schlagertraumpaar. Und auch hier will ich unseren HörerInnen natürlich Stefan Ross Trivia nicht vorenthalten. Stefan Ross ist einer der bekanntesten Schlagersänger, Volksmusiker Deutschlands. Er ist auch Moderator und Trompeter. Mhm. Er hat 89, da war er 14 erst, an der Trompete den Grand Prix der Volksmusik für Österreich gewonnen mit dem Titel Heimwehmelodie. Dann ist er weg von Trompete hin zum Gesang und Moderation. Moderiert eben seit 2005 immer aus dem Europapark, immer wieder sonntags für die ARD. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie noch mehr so Rentnerinnen-Fernsehen als der Fernsehgarten.
Das ist für die Leute, für die der ZDF-Fernsehgarten zu jung und
zu flippig
ist. Ja,
ja, das Gefühl habe ich auch.
Ich verwechsel ihn oft, glaube ich, mit Andy Borg, der ja eigentlich Adolf Borg heißt. Das ist für mich irgendwie so nur eine Frisur entfernt voneinander.
Meine Mutter hat letztens was Gemeines gesagt über Andy Borg.
Und zwar?
Sie hat gesagt, Andy Borg sieht aus wie ein Werwolf.
Das
damit,
stimmt.
Damit zusammen Schlagerboom geguckt, hat sie das
stimmt.
gesagt.
Aber sie hat recht.
Ja,
lügt sie denn?
Recht. Ja, Andy Borg heißt eigentlich Adolf Borg, aber irgendwie ein bisschen zu spät Adolf genannt worden, als dass das noch okay ginge.
Nee, da ging das schon nicht mehr okay,
nicht mehr okay.
Eigentlich. Ja.
Mhm. Naja, zurück zu Stefan Ross. Er war von 2006 bis 2012 schon mal mit einer Schlagersängerin verheiratet, nämlich Stefanie Hertel, und hat mit ihr auch eine Tochter. Und die beiden sind sehr häufig als Gesangsduo aufgetreten. Also auch schon so ein Schlager-Ehepaar, was zusammen singt. Das war wohl schon immer so sein Ding. Und die waren auch so Vorbild für ganz viele Parodien und schon so der Inbegriff von dieser glatten Schlagerwelt, in der so abwaschbar Emotionen quasi gesungen werden, so was auch Richtung Helene und Flori und so geht. Und wo Liebe einfach im Schlagergarten quasi inszeniert wird. Da habe ich für dich auch noch einen Schmankerl rausgesucht aus Immer wieder sonntags. Stefanie Hertel featuring Stefan Ross mit Bum-Bodi-Dum.
Es gibt Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-Bodi-Bum-B
Welt, die da draußen existiert, im Europapark Rust.
Es ist eine absolute Parallelwelt. Was ich auch ganz interessant fand, Schlagersänger Karl Moik hat wohl mal bei Markus Lanz geleakt, dass diese Partnerschaft zwischen Ross und Hertel für die Medien arrangiert worden sei.
Nein, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Das ist ein Gerücht. Beide dementieren es natürlich. Also, weiß man nicht genau. Ein weiterer Milestone war immer wieder sonntags, war aber der 10. August 2014. Denn da kollabierte Ross während einer Live-Sendung der
Currywurst.
Show nach dem Verzehr eine extra scharfe
das
Currywurst.
Das war toll. Daran kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Hast du einen Clip?
Ja, ich habe
okay,
einen Clip.
Dann reden wir danach
Pass
weiter.
Auf. Es gibt es tatsächlich bei YouTube als Clip. Und zwar gibt es quasi so einen Tisch, der aufgebaut ist mit verschiedenen Currywürsten. Und Stefan Ross darf sich für eine Wurst entscheiden, in verschiedenen Schärfegraden, von 1 bis 10.
4. Und das ist noch die 9, oder? Die 10. Komm, runter damit und gleich Milch trinken. Er macht die 10, jawohl! Applaus
so.
Für Stefan!
Jetzt geht's los.
Er hat's bestanden. Applaus, bitteschön! Trinken. Weißt du was? Erhol du dich, ich sing meinen Titel, okay?
Weißt du was absolut geil ist? Currywurst und Milch.
So, und das ist das Letzte, was man von Stefan Ross an diesem Tag hört.
Ja, das fröhliche rote Sakko ist auch schon so immer wieder sonntagscoded. Ja. Und was hier an dieser Geschichte das Allerlustigste war, war, dass dann Stefan Ross von der Bühne gegangen ist, weil er kollabiert ist, tatsächlich wegen dieser scharfen Currywurst. Und dann ist aber Guido Kanz rausgekommen, der eigentlich ein normaler Gast sein sollte, aber Guido Kanz war zu diesem Zeitpunkt noch der Moderator von Verstehen Sie Spaß, dem versteckte Kamera-Format, weshalb das ganze Publikum dachte, dass diese Aktion mit der Currywurst ein Fake wäre, eine versteckte Kameraaktion, aber er war tatsächlich einfach dann im Krankenhaus.
Ja, das waren so einige Milestones im Leben von Stefan Ross. Eine Figur, bei der es sehr viel zu entdecken gibt, aber besonders powerful ist er eben in Kombination mit seiner Anna Karina, weil die beiden als Paar alles, was die Schlagerwelt so an Kitsch zu bieten hat, irgendwie noch toppen. Also die haben da so neue Maßstäbe gesetzt für diese ganze Branche. Es gibt da nämlich zwei ganz besondere Momente im Leben der beiden. Und das, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, konnte ich es gar nicht fassen, dass das wirklich passiert. Zum einen hat nämlich Stefan der Anna Karina live im Fernsehen beim Adventsfest der 100.000 Lichter 2019 einen Heiratsantrag gemacht.
Das habe ich natürlich live gesehen.
Live im Fernsehen habe ich
hast
auch
gesehen. Bestimmt, ja.
Und dieser Antrag war so wild und der war irgendwie auch so konfus, dass ich da gerne mit dir nochmal reinschauen möchte.
Gerne.
Leute glücklich zu machen. Wir uns über alles glücklich zu bringen und unser Publikum glücklich zu präsentieren.
Uns glücklich zu bringen, uns dem unseren Publikum glücklich zu präsentieren.
Das finde ich jetzt zynisch von dir. Das ist ein emotionaler
es
Moment
ein
für
emotionaler
die beiden.
Ein emotionaler Moment, der ganz sicher auch nicht geplant war.
Ja, ganz sicher
alles
ist
spontan.
Sie da sehr überrascht worden von.
Es kommt kurz danach auch gleich mein Lieblingssatz in dem ganzen Heiratsantrag.
Einen Engel darf man nicht wegfliegen lassen, einen Engel muss man festhalten.
Was?
Hä? Einen Engel darf man nicht wegfliegen lassen.
Was? Das macht gar keinen Sinn.
Anna Karina ist
ein Engel
sein
muss man
Engel.
Festhalten.
Ja, den muss man festhalten.
Damit er nicht frei
wegfliegt.
Ist.
Genau.
Ein Engel muss man einsperren und zuschließen und nie wieder ans Tageslicht lassen.
Ich finde das so unglaublich next level, diesen mega intimen Moment irgendwie so auszustellen, aber das Publikum die ganze Zeit so mit einzubeziehen. Also wir beide heiraten, um dem Publikum unsere Liebe zu
zeigen,
geben.
Ja.
Weil wir beide sind ja Engel, beziehungsweise du bist ein Engel, den ich festhalte.
Ich bin der Engelfänger.
Und in dem Moment, wo wir uns die Liebe geben, geben wir dem Publikum unsere Liebe.
Und also, Engel darf man nicht festhalten. Engel muss man in einen kleinen Karton stecken und kleine Löcher oben reinstecken, damit die ein bisschen noch atmen können.
Das macht mir so ein komisches Gefühl, dass die so ihre Beziehung, ihre Ehe verknüpfen mit diesen Bühnenpersonas, die sie sind. Das ist richtig, ich finde es richtig next level. Also ich meine, Heiratsanträge von Promis im Fernsehen sind jetzt nicht unüblich. Wir erinnern uns zum Beispiel an Ingo Appelt.
Ich wollte gerade sagen.
Beim Comedypreis 2015. Ach komm, gucken wir auch nochmal rein.
Ja!
Die tollste Trophäe, die ich mir jemals eingefangen habe, ist natürlich meine liebe Sonja. Ja, sie ist heute auch hier. Seit 9 Jahren zusammen. Ich sage, ich liebe dich, Sonja. Und wenn wir schon dabei sind, 9 Jahre erträgt sie mich. Liebe Sonja Guatacurta, ich frage dich hier an dieser Stelle, möchtest du meine Frau werden? Du musst.
Ja, ein herrlich emotionaler
romantisch.
Moment. Also Liebe, Sonja!
Sonja! Ich kann mir keinen romantischeren Ort für einen Heiratsantrag vorstellen als den deutschen Comedypreis. Sonja!
Sonja!
Sonja! Und sie ist so, ihr Blick ist so erst so verdattert und dann guckt sie so umher und sagt so, ohne dass sie ein Mikro hat, ja,
ja, aber trotzdem, trotz Comedy-Preis und allem Pipapo.
Cindy aus Marzahn applaudiert mit Tränen in den Augen.
Ja, aber trotz Comedy-Preis und so weiter und so fort, kommt mir das irgendwie viel privater und intimer vor, als alles, was Stefan Ross und Anna-Karina da abziehen, weil diese ganze Beziehung ja einfach Teil dieser ganz großen Schlager.
Ja, bei Stefan Ross spürt man den Prompter im Hintergrund, der den Text abfährt, wo er das Ganze abliest.
Ja, hier guck mal nochmal der große Moment, dann kommt's wirklich zum Antrag.
Ich möchte dich fragen, meine Anna, willst du meine Frau werden?
Okay. Ja, ja, bin ich.
Die Musik hatten sie auch ganz schnell spontan parat.
Ja, und auch die 1000 Rosenblätter, die von der Decke fallen, ja, die sind auch...
Das ist alles einfach powered by emotion.
Ja.
Und dann kommt Florian Silbereisen nämlich noch dazu und moderiert das Ganze natürlich ab.
Gratulieren. Herzlichen Glückwunsch,
ihr
Anna.
Ihr macht was mit mir. Ich habe gar keine Lust.
Herzlichen Glückwunsch, mein Freund.
Danke, mein Freund.
Bin stolz auf euch.
Wirst du jetzt Trauzeuge?
Ja, bitte.
Soll ich? Ja, okay, bitte. Mach ich. Ausgemacht, komm.
Ja, ich werde auch noch Trauzeuge. Ja, machen wir so. Und ich finde, also jetzt denkt man sich, ja klar, das ist jetzt so dahingesagt, Trauzeuge.
Er hat es durchgezogen.
Abgemacht. So ein bisschen so ein Wetten-das-Moment, so okay, das passiert am Sankt-Nimmerleins-Tag. Aber es kommt noch krasser. Es ist dann wirklich Wirklichkeit geworden. Stefan Ross und Anna-Karina haben live im Fernsehen geheiratet. In der Show von Florian Silbereisen. Und klar, man kennt jetzt diverse Hochzeitsformate im Fernsehen. Hochzeit auf den ersten Blick, Traumhochzeit. Sarah und Mark haben im Fernsehen geheiratet. Gülşen auch, Daniela Katzenberger auch. Aber ich finde irgendwie so krass, dass zum einen das alles in der ARD stattfindet.
Ja, hier bei uns in der
ARD.
Ja, das ist alles ARD-Core, was da passiert. Und es ist inszeniert irgendwie als das artifiziellste und künstlichste, abwaschbarste Produkt, was man sich vorstellen kann. Und es ist alles mit Schlagermusik verknüpft. Und sie haben eben keine lange TV-Serie im Vorhinein, wo man den folgt und sie so ein bisschen kennenlernt, diese Charakter. Nein, das passiert alles im Rahmen dieser Florian Silbereisen-Shows.
Wo danach Ross Anthony noch auftritt und irgendwie das Christkind und dann noch irgendwie Roland Kaiser von einem riesigen Teddybären mit Maite Kelly, warum hast du nicht Nein gesagt, singt,
Roland
wo sie so
Kaiser,
ganz nah beieinander
Howard
schmusen.
Carpendale, Ben Zucker, DJ Ötzi, Daniela Katzenberger, Marianne
Ben
Rosenberg,
Zucker.
Ramon Rosselli,
Eric Philippi.
Die waren alle bei Die Schlager Love Story 2020, das große Wiedersehen, weil auch Corona-Zeit und man hat irgendwie viel Liebe zu geben und so weiter.
Ja,
und
natürlich.
Die sind einfach, die Hochzeit dieser beiden, Stefan und Anna-Karina, ist so ein Programmpunkt in dieser durchgeknallten Florian Silbereisen-Show. On the fly wird er geheiratet in sage und schreibe 6 Minuten.
Hammer.
Kleiner Programmpunkt.
Ja, und es wird auch immer moderativ von Florian Silbereisen gesagt, Stefan Ross und seine Anna-Karina. Also sie gehört ihm.
Das Set ist natürlich hochkitschig. Florian Silbereisen moderiert diese Hochzeit, fungiert quasi als Trauzeuge. Stefan Ross kämpft wirklich mit den Tränen.
Man weiß nicht, kämpft er mit den Tränen oder hat er gerade eine scharfe Currywurst gegessen?
Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall gibt es eine Art inszenierte standesamtliche Hochzeit mit einer Standesbeamtin, die aber auch die Schlagertexte jetzt der beiden natürlich mit in diese Rede einbaut. Hier zum Beispiel.
Ihr liebt einander, seid seelenverwandt und mit eurer heutigen Trauung schicken wir euch in euer ganz persönliches Paradies der Ewigkeit.
Oh Gott.
Ganz normale Standesbeamtin.
Wen haben Sie denn da genommen, wirklich?
Wir schicken euch in euer persönliches Paradies der Ewigkeit.
Oh Mann, und sie hat sich dreimal verhaspelt bei dem Satz. Naja gut, okay. Ist kein Profi. Also es ist eine echte Standesbeamte und sie heiraten einfach echt bei Florian Silbereisen.
Ja, es ist wirklich, sie heiraten Ringe.
Ist es wieder Adventsfest oder welche Veranstaltung?
Das war extra, wie hieß es jetzt nochmal? Das ist Liebesfest der 100.000 der 100.000 Wunderkerzen? Nee, ja. Schlager Love Story, das große Wiedersehen. Ja. So hieß das.
Der 100.000 Scheidungsanträge.
Der 100.000 echten Gefühle.
Genau.
Und kommt, wie es kommen muss. Sie erklärt die beiden zu Mann und Frau, die Ringe werden getauscht, aber das war natürlich nach so einer Hochzeit noch nicht alles. Also in dem Moment, wo jetzt eine Sängerin und ein Sänger antworten, gibt es einen Hochzeitssong. Es gibt ein herrliches Cover. Ja, und seitdem sind die beiden stark wie zwei. So heißt einer ihrer gemeinsamen Songs. Der andere heißt eben, haben wir gerade gehört, Paradies der Ewigkeit.
Wir sind im Paradies der Ewigkeit. Wir sind jetzt da.
Was soll das überhaupt heißen, Paradies der Ewigkeit?
6 Jahre, mehr nicht.
Das ist für mich der größte Mythos. Paradies der Ewigkeit. Sie waren auch zusammen bei Die Passion. Da waren sie beide Jünger Jesu.
Mhm, natürlich.
Und natürlich zusammen jede Woche auf der Bühne bei Immer wieder Sonntags. Und diese Handlungsstränge und Charaktere, die da jetzt irgendwie, diese Beziehung, die da inszeniert wird, und dieses, das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, upcoming in dieser ganzen Welt.
Ich kann mich erinnern, diese ganze Hochzeit ist so gut angekommen, dass sie dann in den darauffolgenden Sendungen sich immer mal so überrascht haben, mit was anderem mal so Geschenke gemacht haben.
Ja.
Und sie haben das quasi weitererzählt.
Es geht jetzt nicht mehr, ohne dass irgendwer mit irgendwas überrascht wird. Florian Silbereisen wird grundsätzlich damit überrascht, dass Helene Fischer kommt. Es wird immer irgendjemand auch mal mit einem ausgedachten Preis überrascht. Es ist eine weirde Welt. Und für alle, die jetzt da nie reingucken in die Welt des Schlager und irgendwie denken, da stehen irgendwelche Leute in Lederhosen mit Akkordeon und das war's. Nein!
Die gibt's auch.
Die gibt's auch. Es gibt auch immer ein paar Buben.
Ja, ein paar Zipfelbuben sind immer am Start.
Aber es ist eine komplex verschachtelte Welt aus Charakteren, die etabliert und untereinander heiraten.
Es ist eine Soap.
Und mich erinnert es an Wrestling. Das ist nämlich auch eine meiner heimlichen Leidenschaften.
Ah, das ist ein guter Take.
Die Welt des WWE. Ich habe früher sehr viel Wrestling geschaut und da war das ja da auch diese Beziehungen und Scheidungen und Feindschaften, die da etabliert wurden. Und es ist in der Welt des ARD-Schlager nicht anders, Leute.
Stimmt.
Es lohnt sich, da mal reinzugucken. Man wird überrascht.
Ja, ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues. Ne? Also so Scheinbeziehungen gab es natürlich immer auch im Schlager. Ich erinnere nur dann an Rex Gildo, der sich nicht outen durfte und dann mit Gitte Henning zusammen war. Und das war quasi auch nur einfach vom Management quasi arrangiert. Und dass sich das aber bis heute so hartnäckig hält und über Wochen und Monate und Jahre teilweise gespielt wird. Also ich möchte jetzt nicht allen vorwerfen, die da irgendwie öffentliche Beziehungen führen, dass es jetzt alles Management-Arrangements sind.
Nee.
Aber es ist schon sehr auffällig, dass es sehr viel darum erzählt wird innerhalb dieser Shows.
Und der Anna-Karina geht es auch nah. Also wir sehen es ja aktuell.
Ja.
Also das fehlt ja jetzt noch der Abschluss der Geschichte. Ihr habt jetzt zum einen gehört, Traumhochzeit bei Florian Silbereisen in der ARD und jetzt ist Anna Karina im Dschungel.
Da im muss Paradies
ja was,
der Ewigkeit.
Da muss ja was dazwischen passiert sein. Also sie haben zunächst, natürlich waren sie dann das Traumpaar, sie haben alles zusammen gemacht. Anna Karina erzählt auch im Dschungel, sie hingen 24/7 aufeinander, jahrelang.
Mitsamt der Marionette.
Die lag immer in der Ritze zwischen denen im Bett. Der kleine Stefan.
Komm, zeig doch nochmal deinen kleinen Stefan.
Auf jeden Fall waren sie zusammen auf der Bühne. Sie hatten diese wöchentliche Fernsehsendung, sie waren privat ein Paar und nicht uninteressantes Detail, sie haben im Camper gelebt zusammen. Konnte ich mir zunächst keinen Reim drauf machen, als Anna Karina im Dschungel gesagt hat, ja, wir waren ja immer im Camper. Da habe ich aber ein altes Interview noch gefunden, wo das dann erklärt wurde, nämlich, dass Stefan nach so vielen Jahren im Showbiz, er hat keinen Bock mehr auf die Hotels, auf die immer gleichen Hotels und das immer gleiche Frühstück. Und Anna Karina hat ja 25 Jahre als Schausteller, als Kind einer Schausteller Familie im Wohnwagen gelebt. Deswegen führen die so ein Camper-Life zusammen. Vielleicht auch das ein Trennungsgrund. Kann mir auch vorstellen, dass ein ewiges Unterwegssein im Camper da nicht förderlich ist, zusätzlich zur Schlagerkarriere. Naja, und jetzt im Dschungel hat Anna-Karina eben ein bisschen ausgepackt, denn sie sind ja getrennt. Schon seit, ich glaube, seit 22, kurz nach der Passion, waren sie dann getrennt. Und Gossip, Stefan Ross ist jetzt mit ihrer besten Freundin zusammen. How dare you, Stefan Ross.
Das habe ich auch gesehen.
Eva Luginger. Und die ist auch wieder Schlagersängerin.
Und die hat sich dann blondiert, wie Anna-Karina.
Die hat alles nachgemacht.
Die hat nämlich alles nachgemacht.
Sie hat immer gesagt, sie findet das ja so toll mit den gemeinsamen Auftritten und so.
Die beste Freundin, stellt sich das mal einer vor.
Die wollte das Leben haben von Anna-Karina.
Ja, und hat sich reingezeckt.
Wenn man das so dem so glaubt, was da im Dschungel auf den Tisch kam.
Ich glaube da alles.
Das hat Sam ja dann auch mal so, ja, die wollte dein Leben haben.
Ja.
Hat er mal so.
Das Narrativ habe ich direkt mal übernommen. Das habe ich verinnerlicht.
Ja.
Die wollte dein Leben haben.
Und die hat sie noch getröstet nach der Trennung. Und dann hat Anna-Karina erst erfahren, dass die jetzt zusammen sind. Boah!
Also, die braucht hier sich bei uns im Podcast nicht mehr blicken lassen.
Eva Luginger, ne?
Ja.
Ja, und der Stefan Ross?
Auch nicht.
Auch nicht. Anna-Karina, gerne jederzeit meld dich.
Bist herzlichst eingeladen.
Bist herzlich willkommen. Und als ich das gesehen habe, wie sie da so am Lagerfeuer sitzt und das nochmal rekapituliert, ihre Zeit in dieser Schlager-Glitzerwelt mit Stefan Ross, hat mir fast das Herz gebrochen, wie beiläufig man folgende Sachen sagen kann.
Wir haben wirklich über die größte Liebe immer gesungen. Wir sind stark wie zwei, wie das Paradies der Ewigkeit.
Ja, wir sind stark wie zwei, wie das Paradies der Ewigkeit. Also das Paradies der Ewigkeit hat nicht gehalten.
Nee, nur 6 Jahre, oder?
Aber diese Tabs
halten ewig.
Für die Ewigkeit.
Caro, bei mir geht's heute ebenfalls musikalisch zu. Mich hat diese Woche vor allem eine Sache schlaflose Nächte gekostet, möchte ich sagen. Und zwar war das ein sehr schöner kleiner Skandal, der so durch meine Timelines geisterte. Das war natürlich der Skandal um die Culture Candela Leaks. Ja. Das war vielleicht toll.
Nicht nur in deiner Timeline.
Auch in deiner?
Gern gesehenes Thema.
Ah ja, war das bei dir auch viel?
Riesig.
Ich habe jetzt so ein bisschen mal rumgefragt bei mir im Umfeld und es ist wirklich sehr zweigeteilt. Viele Leute sind damit sehr obsessed und haben das sehr wohl sehr doll verfolgt und andere wiederum gar nicht. Darum habe ich mir gedacht, hole ich vielleicht mal hier in den Podcast alle mit rein. Ganz von
Ich hatte
Anfang
eine
an.
Ganz große Freude damit diese Woche. Es war eine willkommene Abwechslung.
Es war so schönes Uplifting. Lästerthema mal in der Woche mit von Brandmauer niedergerissen. Mal einfach eine, gern genommene Abwechslung, leichtes Thema zum drüber aufregen. Ich fand es auch
es war
herrlich.
Hammer.
Es war Hammer, genau.
H-A-M-M-E-R, Hammer, yeah.
Hammer, yeah. Und dementsprechend deep war ich auch drin und habe hier mal für den Podcast ein Protokoll der Ereignisse erstellt, durch das ich dich jetzt gerne durchführen möchte. Erstmal für diejenigen, die nichts mit Culture Candela anfangen können. Falls unsere Ex-Praktikantin Chiara und Miller gerade zuhören, die waren ja Jahrgang 2011, also ungefähr geboren in der Hochphase von Culture Candela. Falls ihr auch so alt seid, in etwa, hier zeige ich euch nochmal einen der besten Songs von Culture Candela. Die hörten sich damals so an. Das war jetzt der erste Scherz, Caro.
Ja, fies.
Das war nämlich Seed und gar nicht Culture Candela.
Das habe ich wohl gemerkt.
Hast du gemerkt? Ne? Fies, ich habe es an deinem Blick, ich wollte dich ein bisschen testen.
Culture Candela sind vor allem an Songs zu erkennen, die auf A enden.
Ja.
Also nachdem Hammer gut geklappt hat, kam dann Monster.
Richtig, da können wir mal reinhören. Den habe ich tatsächlich dabei. Monster.
So ungeheuer Monster sexy, ich hab dich zum Fressen gern. So scharf wie Rasierkling, willst du mich zum
Explodieren bringen? Fahr deine Krallen aus, kratz mir den Rücken auf. Zeig mir nochmal deine Piercings.
Das ist so eine eklige Stelle.
Aber zeig mir nochmal deine Piercings. Monster aus dem Jahr 2009.
Piercings.
Piercings. Da waren Chiara und Miller gerade noch -2. Hm. Und ich war 12 Jahre alt. Und muss mit Erschrecken feststellen, dass die Aesthetics aus den Musikvideos jetzt gerade wieder stylisch sind. Die sind wieder im Kommen einfach, diese Laser und so.
Ist das nicht auch so Hut- und Weste-Time?
Ja.
Oh nee,
ja, genau.
Das mag ich gar nicht.
Die haben immer gern so einen weißen Hut und dann so einen Ziegenbart noch.
Nee.
Ja, ich war trotzdem sehr erstaunt, muss ich sagen, als ich jetzt nochmal recherchiert habe, wie viele Songs ich von ihnen dann doch sehr, sehr präsent im Kopf
sie
habe.
Sie ist ein Berlin City Girl.
Dann hier, ey DJ, bring den Tune zurück.
Ja, klar.
Und natürlich Hammer, gerade schon gesagt.
Von allein.
Von allein. Und dann, was ich bis vorhin noch dachte, dass es von denen wäre, aber das war tatsächlich Seed, ist hübsches Ding, ich verstecke
mich. Das ist Seed.
Das ist wieder Seed.
Ja, ja.
Ich habe die in unterschiedliche Schubladen kategorisiert. Also, wie gesagt, alles immer mit Hut und Ziegenbärtchen und gern mal so ein Sakko über ein V-Ausschnitt-Shirt drüber geworfen. Das waren, beziehungsweise sind Culture Candela, die ja auch dafür bekannt sind, dass immer, wenn sie sich vorstellen, dass einer sagt Culture und dann die ganze Band
Candela!
Genau. Könntest du denn...
Ich muss sagen, du traust dich hier heute richtig was. Wir werden es in deinen Tabs gleich noch lernen. Das ist schon mutig, jetzt hier so über Negatives über Culture Candela zu sagen.
Warum? Ich ist gar nicht so negativ.
Nicht?
Ich meine es nicht negativ.
Okay, nee, du hast, also es ist eine Art Hommage.
ja, also es ist die Musik meiner Jugend.
Ja, ich würde sagen, pass auf, sage ich nur. Da kommst du sicher gleich noch
meinst
dazu.
Meinst du, ich krieg auf die Fresse?
Ich dann vielleicht eine DM.
ja, da kommen wir gleich. ja. Also, ich glaube, Culture Candela sind tatsächlich ganz zahm. Also, was mich noch interessieren würde, ist, könntest du die Mitglieder aufzählen von Culture Candela, ohne zu googeln? Könntest du einen Namen?
Ja, Matteo Jaschik, Mr. Ridu, Matthias Hafemann, John Magiriba Wanga, Don Carli, Matthäus Jaschik, Lasito und La Frontino.
Ja, richtig, das sind La die Frontino. Bürgerlichen Namen. John nennt sich dann tatsächlich gerne Johnny Strange. Ichiban ist Matteo und also sie haben quasi alle Culture Candela Namen und dann bürgerliche Namen. Ich finde zum Beispiel auch gut der DJ der Band Chino Con Estilo mit bürgerlichem Namen Matthias Hafemann.
Ja.
Ja, genau und natürlich... Peter Fox, der dann irgendwann aber aus der Band ausgestiegen ist, aber das war wieder Seed, liebe Leute. Also, keep up. Es gibt zwei unterschiedliche Bands, Seed und Culture Candela. Und wusstest du schon, was Culture Candela heißt?
Hey, willkommen bei Wusstet ihr schon? Culture Candela Edition. Und zwar, Culture ist Englisch für Kultur, nur wir slangen das ab, die Schreibweise C-U-L-C-H-A, Patois, Jamaican Style. Also Kultur auf Englisch und Candela heißt nicht Kerze, sondern Energie, Feuer, Flamme, Hitze. Das ist eine Wortkreation. Zusammen bedeutet sie so viel wie heiße Kultur.
Also das ist Culture Candela. Jetzt wissen wir alle, was es heißt.
Es heißt aber trotzdem auch Kerze. Es heißt auf Italienisch Kerze.
Ja, aber es ist auch trotzdem eine Wortkreation, Caro. Jetzt, nicht, dass wir wirklich auf die Fresse kriegen dann. Wir haben auch schon mal kurz über Culture Candela gesprochen. Und zwar im Tab zum ersten Lockdown. Da ist die Band ja schon mal aufgefallen mit einem Posting zu der Corona-Pandemie. Ganz am Anfang, ja. Als es gerade losging, als es noch keinen Impfstoff gab. Da haben sie ja...
Auch ein heißes Statement, um jetzt mal die Metapher aufzugreifen.
Mhm, genau. Da haben sie gepostet, dass es gerade... gefährlicher sei, eine Straße zu überqueren, als auf Konzerte zu gehen, in der Phase, in der es noch keinen Impfstoff gab und so weiter. Also da waren sie schon mal in der Kritik und diese Woche waren Culture Candela.
Candela!
Wieder großes Thema und das hat mich natürlich in das Rabbit Hole stürzen lassen, rund um das Universum dieser Band, die sich irgendwie hartnäckig halten, obwohl sie jetzt, ich formuliere es mal vorsichtig, dass wir nicht auf die Fresse bekommen, seit ein paar Jahren nicht mehr unbedingt die erste Geige spielen im Chart-Game. Aber ich möchte alle abholen mit dem, was letzte Woche passiert ist. Und zwar tauchten plötzlich Screenshots auf, in denen man gesehen hat, dass eine 18-jährige Culture Candela eine DM geschrieben hat und wie die Band ihr dann geantwortet hat. Und diese Chats sind so geil, dass ich die gerne mit dir in verteilten Rollen lesen würde.
Sehr gerne.
Möchtest du die 18-jährige spielen?
Ja.
Und ich spiele Culture Candela?
Ja, ja.
Also das Ganze war ein TikTok, wo ein Foto der 18-Jährigen zu sehen war mit einem Text, den du jetzt gerne vorlesen darfst.
POV, du schreibst mit einer Freundin aus Joke Culture Candela an, um zu fragen, ob die an deinem 18. kommen wollen.
Jetzt kommen wir zu den Chats. Also sie hat offensichtlich gefragt und Culture Candela hat geantwortet, ist das eine ernste Frage? Mit 18 solltest du doch schon etwas schlauer sein, Mausi.
Ich hab doch nur gefragt, wein das Smiley.
Wie kommt man denn auf so eine Frage?
Tut mir leid.
Weißt, was es allein kostet, wenn wir uns in Bewegung setzen von A nach B, ohne Crew, Bühne, Verpflegung, Unterkunft und Gage?
OMG, tut mir leid, es war tatsächlich nur eine Frage. Ich finde das schade, dass ich direkt so angemacht werde.
Würdest du Drake fragen? Oder Crow?
Ich finde das gerade ein bisschen lächerlich. Es war nur eine hypothetische Frage. Ein Hey, nein, das geht leider nicht, hätte voll und ganz gereicht. Aber trotzdem danke für die Antwort.
Girl, deine Frage, eher so Girl wahrscheinlich. Girl, deine Frage ist einzig lächerlich, ehrlich.
Wie bitte?
Frech einfach. Als ob wir einfach irgendwo zu random Leuten auf Geburtstag gefahren, um da zu hängen. Wie kommt man auf so einen Gedanken? Alles Gute trotzdem. Zeig den Leuten einfach alleine, dass du cool bist. Ist eh besser so.
Ja, ist ja gut. Ich hab's gecheckt. War frech gefragt zu haben und dumm gedacht zu haben, dass die Sänger, von denen ich die Musik richtig geil finde, nett antworten. Schönen Abend noch.
Ja, und natürlich waren alle schockiert. Erstmal, weil man gedacht hat, oh mein Gott, 18-Jährige kennen Kalcha Candela noch.
Das war der erste Schocker.
Das war der erste Schocker. Und der zweite natürlich die Art und Weise, wie da geantwortet wird.
Lustig. Also, dass man immer denkt, okay, sie haben jetzt einmal gesagt, nein. Und sie sagt, okay, tut mir leid. Und es geht immer weiter. Sie setzen immer noch einen drauf. Wie konntest du das denken, dass das okay ist, uns zu fragen?
Würdest du Drake fragen?
Weißt du eigentlich, was das kostet?
Und Crow. Sie können es nicht gut sein lassen.
Deine Frage ist das einzig Lächerliche.
Boah.
Das ist schon krass.
Und das Mausi ist natürlich auch irgendwie, also so die Ansprache
nicht.
Und so. Also das ist nicht besonders Hammer.
Nee, und, aber ich meine, von Männern, die sagen Monster, ist jetzt auch ein Mausi, jetzt nicht so fernab vom Schuss.
Ja, so, jedenfalls wurden diese Chats geleakt und in weiten Teilen des Internets war der Teufel los deswegen. Vor allem mittlerweile zerstreut auf Twitter, Blue Sky und Threads. Also ich habe mich da so ein bisschen auf allen Plattformen rumgetrieben und das Beste so zusammengesammelt. Ich habe auch einen Reddit-Thread gelesen, wo nochmal sämtliche Peinlichkeiten von Kalcha Candela der letzten Jahre dokumentiert waren. Da fand ich ein Highlight, zum Beispiel auch ein Einspieler aus Zirkus Halligalli, wo Paulina Roginski auf der Echo-Verleihung Promis beklauen sollte und hat von Matteo von Kalcha Candela das Handy geklaut. Und dann hat Matteo seine Mutter vorgeschickt, um Paulina Roginski zur Rede zu stellen. Und das haben die einfach so prüfarm in dem Einspieler auch gelassen, wie die Mutter von Matteo zu Paulina ist. Also, du gibst jetzt sofort das Handy zurück.
Ist es nicht eh so, dass die Mutter von einem irgendwie das Management ist oder im Management und so sehr... Das habe ich irgendwo gelesen.
Safe. Kann sein, dass sie das ist.
Dass deswegen solche Nachrichten gar nicht unüblich sind, weil die irgendwie so eine harte Policy fahren.
Die haben eine harte Policy und das habe ich jetzt eben auch gemerkt, als ich mich dann rumgetrieben habe im Kalcha Candela Rabbit Hole. Aber vor allem war natürlich interessant die Reaktion auf diesen Chat. Es haben unzählige Leute Kalcha Candela DMs geschrieben und sie zu irgendwelchen privaten Feierlichkeiten eingeladen. Sie wurden komplett vermemt. Ich musste die Schlagzeile lesen, Kalcha Candela von Dr. Oetker, Otto und Microsoft verspottet, hat die Ostfriesen-Zeitung getitelt. Und was ich auch eine ganz fiese Einsagung fand, war von dem Account des Deichbrand-Festivals. Die haben auf Thread geschrieben, Kalcha Candela, bei uns wolltet ihr doch unbedingt dieses Jahr auf dem Geburtstag spielen. Was der Account von RTL Plus mit hahaha kommentiert hat. Also es war okay. Doch so, RTL mischt sich irgendwie ein.
Haben alle offene Rechnungen mit Kalcha Candela? Dr. Oder haben Oetker? Alle einen Bock auf Gossip gerade?
Irgendwie war das so, es haben sich so Marken irgendwie eingemischt. Das war, hat auch
was
nicht
ja
alles
immer
Spaß
so ein bisschen
gemacht.
Uncool ist.
Ach, super uncool.
Ja. Also nicht nur ein bisschen, was extrem uncool ist.
Voll. Also es macht einfach, hat dann irgendwie so ein bisschen auch den Spaß daraus genommen.
Ja.
Tatsächlich hat sich Bushido in die Debatte eingeschaltet. Ich zitiere hier von einem Artikel des Nachrichtendienstes hiphop.de. Bei X, ehemals Twitter, zitiert Bushido sich selbst und erinnert an eine Line aus dem Intro seines Albums Sonny Black. Auf dem Track Fotzen hieß es damals schließlich, guck mal, wie ich Schläger zu The Dome schicke, für Kalcha Candela diese Hurensohn-Klicke. Diese Zeile sei gut gealtert, bekräftigt Bushido nun. So, dann habe ich mich gefragt, was Sido wohl dazu sagt und habe gegoogelt und aber keine Sache zu der Debatte gefunden, aber Folgendes rausgefunden, und zwar, dass Sido und Kalcha Candela zusammen letztes Jahr auf der Aida Prima gespielt haben mit Gentlemen. Also die sind scheinbar befreundet.
Ja.
Bushido stichelt immer mal gegen Kalcha Candela. Auch ein bisschen homophob habe ich in dem Artikel gelesen, weil Kalcha Candela sich bei dem Outing von Thomas Hitzelsberger damals solidarisch geäußert hat und Bushido dann dagegen so ein bisschen gestichelt
hat
und so. Also es ist auch so, tatsächlich sind Culture Candela, glaube ich, politisch recht stabil, wie ich jetzt rausgefunden habe.
Als die Pandemie
und sehr
vorbei
engagiert.
War, dann wieder.
Ja, also sie haben ihre Momente.
Sie sind keine Pandemie-Leugner.
Nein, sie haben ihre Momente. So.
Sie und haben ihre Momente gehabt.
Und auch Mausi. Und also, ja. Ne, wir reden über Culture Candela, ja. aber trotzdem, das Outing von Thomas Hitzlsperger fanden sie Hammer.
Ja, so, Hammer. Es ist ja auch nicht leicht, von A nach B zu kommen.
Richtig, und es ist auch teuer. Ja. Stimmt ja auch. So, dann haben Culture Candela versucht, das Schlimmste zu retten und eine Story gepostet, wo sie geschrieben haben, hey, wir spielen gerne auf Geburtstagen, auf Grillpartys, in Lauben-Pieper-Siedlungen, bei Weihnachtsfeiern, bei Abi-Streichen, auf Hochzeiten, bei Geburten und sogar bei Beerdigungen. Zahlen alles selber und bringen sogar die Technik und die Bühne mit. Gar kein Problem, fragt uns gerne an oder holt euch lieber Tickets für die Tour, eventuell besser so mit Terminplanung und so weiter. Also nicht so richtig
ironisches
einsichtig.
Statement.
Sie haben es versucht, ironisch aufzufangen, mit Humor zu nehmen. Das ging dann auch weiter in kleinen Diskussionen unter den Posts auf sämtlichen Plattformen. Da hat nämlich eine Userin kommentiert, einfach mal nach Malle fliegen, da sieht man die auch, hahaha, und es ist eh geiler. Worauf dann Culture Candela geantwortet hat, was für ein Schwachsinn. Erstens, wir treten in Hallen auf und spielen Konzerte. Zweitens, wir würden niemals auf Malle spielen. Drittens, das auf Malle ist nur ein DJ-Set von 1 bis 2 von uns und hat nichts, aber auch gar nichts mit einem Konzert oder mit der Band zu tun. DJ ist gleich Auflegen. Band ist gleich Konzert. Denkst du, es ist schon vorbei? Nein, es kommt noch viertens. So ein Quatsch kannst du nur behaupten, wenn du noch nie bei einem Konzert von uns warst. Punkt, 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 Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, traurig. Also sie haben mit so ewig langen Statements sich da verstrickt.
Ich liebe diesen Ton von denen.
Herrlich, ja.
Das ist so,
traurig.
Es ist so snappy und es hört auch nicht auf.
Und was geht bei denen? Warum sind die so angefasst davon, wenn jemand sagt, man kann die auch auf Malle sehen? Nein, nur zwei von uns. Das ist was ganz anderes. Es ist irgendwie, sie haben
DJ
nicht so richtig den Chill.
DJ gleich auflegen.
Ja, oh. Also da hagelte es natürlich wieder Kritik und ein Artikel nach dem anderen. Sogar die FAZ hat einen
Artikel
darüber geschrieben.
Die FAZ hat einen Artikel geschrieben, habe ich gelesen, ja.
Genau, sogar die bürgerliche Zeitung FAZ hat sich mit diesem Fall beschäftigt. Schließlich hat sich Crow eingeschaltet und über Instagram versucht herauszufinden, wer denn jetzt nun das 18-jährige Mädchen sei und angeboten, auf dem Geburtstag zu spielen. Also er möchte jetzt Culture Candela den Gig wegschnappen, den sie verwehrt haben. Und dann gab es tatsächlich nochmal eine längere Entschuldigung von Culture Candela. Ich glaube, sie haben gemerkt, dass sie da jetzt mit dieser ironischen Brechung nicht weitergekommen sind und haben dann ein ewig langen Text geschrieben, aus dem ich jetzt eine kurze Passage zitiere, weil der wirklich viel zu lang war. Too long to read eigentlich so ein bisschen. Aber da haben sie dann gesagt, es tut ihnen wirklich leid, dass sie der jungen Frau gegenüber diesen unangemessenen Ton angeschlagen haben. Das war nicht korrekt. Sie bedauern das zutiefst. Es sei ihnen selbst peinlich. Also ein ewig langes Statement, aber haben sich dann auch wieder ironisch bedankt bei allen Hatern für den gestiegenen Traffic.
Mhm, alles klar.
Das Ganze wurde dann von NTV zu einer meiner Lieblingsschlagzeilen in der Debatte verwurstet. Und zwar konnte man da lesen, Culture Candela sagen nach Mausi-Eklat sorry. Fand ich eigentlich auf den Nagel auf den Kopf getroffen. Und sie haben dann ihr Publikum gebeten, sich eben genauso zu empören bei wichtigen Themen, wie zum Beispiel der gefallenen Brandmauer. Da sollte man mindestens genauso empört sein. Mhm. So, also sie haben haben auch wieder ihre politische Linie da reingebracht. Tatsächlich ist Matteo von Culture Candela, der kandidiert jetzt für den Bundestag. Er tritt an für die Partei des Fortschritts, die PDF.
Okay.
Und ist, genau, die ist auf der Landesliste der Kleinpartei und wurde vom Landeswahlausschuss zur Wahl am 23. Februar zugelassen.
Herrlich.
Und außerdem hat er den Vogel Pietro im Animationsfilm Rio 2 gesprochen. Also, es ist nicht alles schlecht an Culture Candela. Sie hatten einen gewissen Ton drauf, sind ein bisschen persönlich angefasst. Ich finde das toll, wenn man manchmal in so Debatten und Kommentaren auch so ein bisschen... ja, diese, so eine gewisse Dünnhäutigkeit dann auch durchschimmern. Es macht doch einen menschlich. Es war nicht besonders professionell, aber...
es sind harte Zeiten für alle.
Es sind
alle.
Harte Zeiten. Es war ein herrlicher Spaß, da so ein bisschen, sich ein bisschen drüber lustig zu machen. Ich glaube, am Ende des Tages lacht da doch Culture Candela am lautesten drüber. Die haben da, glaube ich, sehen es jetzt auch mittlerweile ein bisschen lockerer. Hoffe ich mal. Ansonsten, keep up the good work. Sie gehen auf Tour. Guck gerne mal an, was Culture Candela im Jahr 2025 so macht. Damit
Stichwort,
ist die Sache,
Entschuldigungs-Culture.
Genau, oder
mit
nee, also
A
nicht,
am Ende.
Nicht Cancel-Culture.
Nee.
Nee, Entschuldigungskultur. Damit ist die Sache, glaube ich, vom Tisch. Wir wollen das jetzt auch dabei sich beruhen lassen. Ich hoffe, es gibt jetzt nicht weitere Prominente, die sich da jetzt noch einmischen. Also bleibt Hammer. Das war der ganze Skandal um die Chatleaks von Kalcha Candela.
Ja, das war's schon wieder diese Woche mit Too Many Tabs. Nächste Woche hören wir uns wieder. Und wenn ihr mögt, dann schickt uns doch gerne auch eure offenen Tabs, wenn ihr irgendwelche Themen habt, auf die ihr gestoßen seid, da draußen im Internet.
Oder wenn ihr uns auch nochmal eure Piercings zeigen wollt, dann sind unsere DMs auch immer offen und E-Mail-Postfächer.
Meine nicht.
Zu sämtlichen Kalcha Candela Facts oder anderen Themen, in die ihr in Rabbit Holes gefallen seid, schickt die uns gerne, dann können wir die vielleicht demnächst mal bei uns im Podcast besprechen. Auf Social Media heißt du @karo und ich @MiguelR aus A. Wir sind auf Instagram, Blue Sky, Twitter nur noch sporadisch. Wir bauen das alles gerade so ein bisschen um. Ansonsten haben wir noch eine E-Mail-Adresse. Das ist vielleicht der sicherste Weg, wo ihr uns erreicht. Und zwar ist das die Adresse
toomanytabs@ndr.de.
Richtig, da freuen wir uns über sämtliche Zusendungen. Und das mit den Piercings doch nicht. Das war nur ein kleiner Scherz von mir. Nee, die Piercings behaltet ihr für euch.
Geht mal lieber auf NDR Blue am Freitagabend und hört die alten Folgen. Oder geht einfach in unseren Feed nach ganz unten. Da tauchen nämlich jetzt Stück für Stück unsere alten Podcast-Folgen von 2022 wieder auf.
So ist es.
Jetzt gehen wir mal hier aus unserem Studio raus. Ich habe nämlich richtig Bock zu tanzen. Ich habe total einen Ohrwurm von Monster.
Ja, Monster, Hammer, Hamster, Hammer. wenn man es mixt.
Hamster!
Hamster.
Okay.
Und wir haben natürlich noch eine Cross-Promo zu machen, die kommt gleich. Vorher verabschieden wir uns und sagen tschüss,
tschüss.
Bis nächste Woche.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Ja, ihr wisst, hier bei Too Many Tabs, da kriegt ihr die Antworten auf die ganz großen Fragen der Menschheit. Und wenn es manchmal da nicht ganz so deep sein soll, als kleine Ablenkung sozusagen, dann hört euch doch mal Quarks Daily an, weil die, die machen das auch.
Ja, die beantworten Fragen zu sämtlichen Themen, zum Beispiel auch zum Thema Freundschaften. Wann halten sie ein Leben lang? Sie stellen sich Fragen wie, warum sind wir dauernd abgelenkt? Können uns unsere Haustiere wirklich verstehen oder passen zu dem, was gerade so in der Welt abgeht? Warum uns zu viele negative Schlagzeilen krank machen können? Alles Fragen, mit denen sich das Podcast-Team von Quarks Daily schon auseinandergesetzt hat.
Genau, und das immer mit dem aktuellsten Wissen aus der Forschung und nachhaltigen Lösungsvorschlägen. Hört doch da gerne mal rein. Täglich kommen neue Folgen dazu. Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Cross-Promo Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, 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 too many tabs.